ARD. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 7. November. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.45 Uhr auf.
Hier in Berlin trifft sich die Führung der Bundeswehr und auch der Bundeskanzler hat sich auf dieser Tagung zu Wort gemeldet, allerdings per Video, weil er selbst auf der Klimakonferenz in Brasilien ist. Aber wie es die Art von Friedrich Merz ist, hat er es in diesem Video an klaren Worten nicht mangeln lassen. Wir müssen schnellstmöglich verteidigungsfähig werden. Das hat der Bundeskanzler den Generalen und Admiralen mit auf den Weg gegeben und dann noch dieses hier.
Unsere Verbündeten in NATO und Europäischer Union schauen besonders auf uns, auf die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir wollen die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee in der Europäischen Union machen, wie es einem Land unserer Größe und unserer Verantwortung angemessen ist. Zugleich erfüllen wir damit unsere gemeinsame Verpflichtung in der NATO, dass wir als Bündnis nämlich so stark sind, dass es niemand wagt, uns anzugreifen.
Und der Kanzler hat auch die in Berlin versammelten Offiziere dann zu mehr Tempo aufgefordert.
Den Bedrohungen von heute können wir nicht mit den Verwaltungsvorschriften von gestern begegnen.
Also wir hören das, es muss schneller gehen nach Ansicht des Bundeskanzlers, um eben verteidigungsfähig zu werden. Und es ist klar, dafür braucht es auch die richtige Ausrüstung. Und für die ist ja die Rüstungsindustrie zuständig. Und zu der hat an diesem Donnerstag der NATO-Generalsekretär gesprochen. Und zwar Mark Rutte war das und er hat in Rumänien das an die Adresse der Rüstungsindustrie gesagt.
There simply is no strong defense without a strong defense industry. Sometimes it is that simple.
Es gibt schlicht keine starke Verteidigung ohne eine starke Rüstungsindustrie. Manchmal ist es so einfach. Das sagte Rutte gleich zu Beginn seiner Rede. Und das werden die Vertreterinnen und Vertreter der Rüstungsindustrie sicherlich gerne gehört haben. Inwieweit sie es gerne gehört haben, dass der NATO-Generalsekretär sie dann auch ermuntert hat, doch risikobereiter zu sein, wenn es eben darum geht, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern. Und zwar auch, wenn noch keine langfristigen Verträge mit Regierungen unterschrieben sind. Also inwieweit sie darüber auch glücklich sind, das muss man dann sehen. Aber Rutte jedenfalls hat sie versucht zu ermuntern. Der NATO-Generalsekretär sagte, er sei überzeugt, alles, was produziert würde, werde auch gekauft. Denn die Gefahr, die von Russland ausgehe, die werde selbst dann nicht enden, wenn der ungerechtfertigte Krieg des Landes gegen die Ukraine beendet sei. Und dann hat der Niederländer Rutte das Beispiel eines ehemaligen amerikanischen Präsidenten genutzt, um die Vertreter der Rüstungsindustrie bei der Ehre zu packen.
President Roosevelt famously said that
Präsident Roosevelt sagte bekanntlich, mächtige Feinde müssen besiegt und übertrumpft werden. Das war 1942 und man kann das auch heute noch sagen. Wir nennen es Frieden durch Stärke. Die NATO wird ihren Teil erledigen und wir werden die Rüstungsindustrie brauchen, um das ihrige zu tun.
Was kann die europäische Rüstungsindustrie tun, um die Streitkräfte in Europa schnell genug auszurüsten? Darüber spreche ich gleich mit dem Sicherheits- und Verteidigungsexperten Christian Mölling. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Lage in der Ukraine mit dir, Stefan.
Ja, und die Lage gibt Anlass zur Sorge. Sie hören einfach nicht auf, ihren eigenen massiven Verlusten zum Trotz. So könnte man die Angriffe der russischen Truppen in vielen Teilen der Ukraine beschreiben. Beginnen wir am Tag 1353 der Vollinversion mit dem Terror aus der Luft, bei dem die Angreifer zunehmend modernisierte Gleitbomben einsetzen. Laut Verteidigungsministerium in Kiew haben Putins Truppen allein im Oktober mehr als 5300 dieser schweren Bomben auf Stellungen des ukrainischen Militärs, aber eben auch auf etliche Städte in Frontnähe gelenkt. So viele wie nie zuvor in diesem vierten Kriegsjahr. Gleitbomben, Stammhörerinnen und Hörer wissen das, sind deutlich günstiger herzustellen als ballistische Raketen und können mehrere hundert, manche gar mehr als 1000 Kilo Sprenglast tragen. Sie fliegen mit ihren ausklappbaren Flügeln navigationsgesteuert ins Ziel, nachdem sie ja aus großer Höhe von Kampfjets abgeworfen wurden und das von Russland aus oder von den besetzten Gebieten aus. Die Angreifer statten ihre Gleitbomben inzwischen übrigens mit kleinen Düsentriebwerken aus, wodurch sie bis zu 200 Kilometer weit fliegen können. Sie sind beim Abwurf also außer Reichweite der ukrainischen Flugabwehr und tragen ihre tödliche Last ziemlich verlässlich ins Ziel. Vor allem die Regionen Donetsk, Saporischschja und Dnipropetrovsk leiden darunter. Mit solchen Gleitbomben und mit ballistischen Raketen versucht Russland auch weiterhin, gezielt die Energieinfrastruktur der Ukraine zu zerstören, und das täglich. Die Folge sind wiederholte Stromausfälle und Probleme bei der Gas- und Wasserversorgung, nicht nur in der Hauptstadt Kiew. Das bereitet vielen zunehmend Sorge, Anna, angesichts des herannahenden Winters.
Meine Güte, 5.300 Gleitbomben alleine im Oktober. Und das fängt ja mit dem Winter erst an. Hat Präsident Selenskyj denn einen Plan für diesen vierten Kriegswinter?
Also die Verstärkung der Luftverteidigung, das bleibt für ihn Top-Priorität, kein Zweifel. Aber richtig, Präsident Selenskyj will außerdem eine Art Winterhilfsprogramm auflegen für besonders Bedürftige. Geplant sind erstmal Einmalzahlungen von 1.000 Hryvnia, also umgerechnet rund 20 Euro, an alle Bürgerinnen und Bürger. Dazu Bahngutscheine für bis zu 3.000 Kilometer mit dem denkwürdigen Hinweis, man möge sie nur in der Nebensaison nutzen. Und nur besonders vulnerable sowie armutsgefährdete Familien sollen zusätzlich nochmal 6.500 Hryvnia bekommen, also etwa 135 Euro. Klingt nach nicht viel, würde aber das Staatsbudget in Summe mit umgerechnet fast 400 Millionen Euro belasten. Und der Kiew Independent berichtet, dass es deshalb massive Kritik an der Regierung gibt. Viele bezweifeln, dass die klammen Kassen mitten im Krieg solche Wohltaten hergeben. Manche sagen auch, Waffen seien jetzt wichtiger. Selenskyj wird deshalb Populismus vorgeworfen. Und dies finde ich auch deshalb erwähnenswert, Anna, weil es ja zeigt, dass in der überfallenen und seit 3,5 Jahren um ihr Überleben kämpfenden Ukraine immer noch öffentlichen Diskurs, politischen Streit, Meinungsfreiheit und kritische Medienberichterstattung auch über den Präsidenten gibt. Und man stelle sich das mal kurz für Russland und Putin vor.
Ja, ich meine, du hast ja gerade den Kiew Independent erwähnt, diese Zeitung, das ist eine Online-Zeitung, aus, ne, die du liest und die ich auch regelmäßig lese. Und das ist wirklich exzellenter Journalismus, den die unter diesen Bedingungen da jeden Tag hervorbringen. Lass uns doch nochmal an die Front gucken und dann auf die Schlacht um Pokrowsk. In der letzten Folge haben wir ja durchaus den Eindruck gewonnen, dass die Frage jetzt nicht lautet, ob die Stadt fällt, sondern nur wann. Gibt die Ukraine nach einem Jahr erbitterten Widerstands Pokrovs jetzt tatsächlich auf? Wie stellt sich das dar?
Nein, tut sie nicht, oder besser noch nicht, würde ich sagen. So dramatisch die Lage auch sein mag, sowohl Präsident Selenskyj als auch der Generalstab in Kiew betonen, trotz der inzwischen in großer Zahl eingedrungenen russischen Stoßtrupps würden die ukrainischen Streitkräfte Pokrovs weiter verteidigen. Und man hört es dann förmlich mitschwingen, das Adjektiv heldenhaft. Denn die dort eingesetzten Soldaten schildern, wie schwer oder fast unmöglich es geworden ist, die von den russischen Angreifern ja nahezu eingekesselte und teilweise schon kontrollierte Stadt im Donbass zu halten. Es tobt da ein erbitterter Häuserkampf, hören wir. Und unsere Korrespondentin Rebecca Barth, die kennt ja viele Kämpfer der Truppe seit Jahren persönlich und hält Kontakt. Und in ihrem jüngsten Bericht aus dem ARD-Studio Kiew schildert sie, wie sich eines Abends recht spät ein ukrainischer Soldat mit dem Rufnamen Hus über WhatsApp bei ihr meldet, und er kämpft mit seiner Drohnenheit in Pokrowsk und beschreibt die Situation so.
Die russischen Truppen sind praktisch schon in der ganzen Stadt. Das sind kleine Gruppen, sie bewegen sich von Deckung zu Deckung und geraten gelegentlich in Feuergefechte mit uns. Die Situation ist sehr schwierig. Vielleicht wurde der Moment verpasst, Verstärkung zu uns zu senden. Sie ist jetzt unterwegs, aber ein großer Teil unserer Positionen und Soldaten könnte abgeschnitten werden. Das Wichtigste ist, dass die Verstärkung nicht zu spät kommt.
Ja, und Experten befürchten, genau das könnte nun passieren. Der Fall der Stadt sei nur eine Frage der Zeit. Das meint etwa der US-Militäranalyst Rob Lee vom Foreign Policy Research Institute, den Rebecca erreicht hat, nachdem der frühere Marine gerade aus der Region zurückgekehrt war.
We know Ukraine has a manpower issue.
Die Ukraine hat ein Personalproblem. Bei dieser Schlacht ist es am wichtigsten, wie sie endet. Wenn sich die Ukraine geordnet zurückzieht und keine allzu schweren Verluste erleidet, wäre die Niederlage insgesamt nicht allzu bedeutend. Aber wenn es Russland gelingt, eine bedeutende Anzahl ukrainischer Truppen einzukesseln, könnte das zu moralischen und weiteren Problemen führen.
Auch deshalb wird Pokrovsk nicht verloren gegeben, Anna. Ermutigende Wirkung sollen Videoaufnahmen entfalten, die im Internet kursieren. Du siehst da eine ukrainische Flagge, die aus einem Fenster eines Gebäudes weht, in dem früher der Stadtrat tagte. Soldaten des 425. separaten Sturmregiments haben sie nach eigenen Angaben gehisst, nachdem sie im Schutz der Nacht in die Stadt vorgedrungen waren und auch mit Hilfe von Drohnen die russischen Besatzer getötet oder aus dem Gebäude vertrieben hatten. Symbolische kleine Siege, sagen sie, die das Gesamtbild aber eben kaum ändern dürften. Manche Experten äußern Zweifel, dass der Fall der stark zerstörten Geisterstadt Pokrovsk ein strategisches Desaster wäre. Das hatte Kai uns am Dienstag berichtet. Aber die Region westlich der Stadt ist geprägt von Feldern und nur dünn besiedelt. Russland könnte also nach der Einnahme von Pokrovsk weiter vorstoßen und relativ rasch verhältnismäßig große Geländegewinne erzielen, das fürchten Beobachter. Denn Putins Priorität ist und bleibt wohl die möglichst baldige Besetzung des gesamten Donbass. Und Pokrovsk könnte für die Angreifer dabei militärisch eine durchaus wertvolle neue Ausgangsbasis werden, meint Militäranalyst Lee.
Es ist einfacher, Infanterie zu konzentrieren. Sie können dort in den Kellern Schutz finden und sind viel besser versteckt. Außerdem ermöglichen hohe Gebäude den Einsatz von Antennen, was die Reichweite von Drohnen erheblich erhöht. So können sie in größerer Tiefe operieren.
Also keine guten Nachrichten aus dem Donetsk, Stefan. Also der Soldat Hus, der hat ja Rebecca Barth am Ende noch gesagt, dass er auf jeden Fall ausharren wird. Ich muss wirklich sagen, seine Stimme zu hören, das macht schon einen Unterschied. Ne? Diese Vorstellung, dass er diese WhatsApp-Nachricht aufgenommen hat, ne? Wo er da wohl sitzt in Pokrovsk und dass er das dann an Rebecca schickt, ne? Dass wir uns das jetzt anhören. Also ich fand das...
Flüstern von der Front, ne? Irgendwo
aber wirklich,
hingekauert.
Aber ja. Wirklich, also meine Güte. Wir müssen gucken, wie es da sich weiterentwickelt mit der Verteidigung von Pokrovsk. Da hat ja auch der Soldat Hus darauf hingewiesen, dass das wichtig ist für die gesamte Ostukraine. Aber wenn wir jetzt mal darauf gucken, Stefan, offenbart denn die dramatische Lage nicht auch ein gewaltiges Nachschubproblem? Davon spricht ja der Soldat auch, dass er sagt, ne, ich hoffe, das kommt rechtzeitig.
Das ist ganz offensichtlich so. Seit Monaten leidet das ukrainische Militär ja unter erheblichen Personalproblemen. Die Mobilisierungsreserven reichen nicht aus, um die Fronttruppen ausreichend zu verstärken. Die meisten Experten schätzen übrigens, dass deutlich weniger ukrainische Soldaten fallen oder verwundet werden als russische. Aber trotzdem ist klar, die Verluste sind auch bei der Landesverteidigung groß. Und wir hören, dass viele Kampfeinheiten schlicht niemanden mehr haben, den sie in den Kampf schicken könnten. Deshalb muss die Armeeführung mancherorts inzwischen Personal aus den Bereichen Logistik oder Versorgung oder Technik abziehen. Und trotz mehrerer Gesetzesänderungen, so ist mein Eindruck, gelingt es der Ukraine wirklich nur schwer, genug neue Soldaten zu gewinnen.
Naja, also wenn man diese Geschichten hört, wie von dem Soldaten Hus in so einer schwierigen Situation, das macht natürlich eine Armee nicht attraktiver. Aber was, weißt du, gibt es noch andere Gründe, warum sie Schwierigkeiten haben, Rekruten zu bekommen?
Also es gibt viele Gründe. Der chronisch gewordene Personalmangel liegt aus meiner Sicht vor allem daran, dass bisherige Maßnahmen nicht richtig greifen oder eben auch gezielt umgangen werden, mit denen ja eigentlich bis zu 500.000 neue Soldaten mobilisiert werden sollten, wenn ich mich richtig erinnere. So hatte die Ukraine das Wehrpflichtalter ja für den Einsatz im Krieg erst im Frühjahr 24 vom Alter 27 auf das Alter 25 gesenkt, um mehr junge Männer zu rekrutieren. Auch wurde mit Werbemaßnahmen, Prämien und lukrativen Verträgen als Alternative zur Zwangsrekrutierung gelockt. Das Problem bleibt aber, es gibt eine unbekannte, aber wohl hohe Zahl an Desertationen. Viele junge Männer entziehen sich der Einberufung, nutzen den Studentenstatus oder geben an, systemrelevante Berufe zu haben, um der Wehrpflicht zu entgehen. Und wir wissen ja, Anna, oft fließt da auch Geld. Korruption bleibt ein Riesenproblem in der Ukraine. Und andere Männer verlassen das Land. Derzeit dürfen ja Ukrainer zwischen 18 und 22 legal ausreisen. In Kiew hatte man gehofft, sie würden schnell wieder heimkehren. Aber viele kehren eben nicht zurück, auch aus Angst, das Rekrutierungsalter könnte wegen des Personalmangels nochmal abgesenkt werden. Also zusammengefasst, Anna, der Ukraine drohen die Soldaten für die Landesverteidigung auszugehen. Und ich vermute, vor allem deshalb spielt Wladimir Putin einfach auf Zeit.
Ja, die Zahlen der ukrainischen Flüchtlinge hier in Deutschland, die steigt jetzt ja auch, ist gestiegen in den vergangenen Wochen. Da können wir auch mal in eine der nächsten Folgen nochmal einen Blick drauf werfen. Aber gucken wir doch mal auf die russische Seite, auf Russland. Die scheinen ja keine Personalsorgen zu haben. Und das ist schon bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass ja pro Tag im Schnitt etwa 1000 russische Soldaten fallen oder verwundet werden.
Ja, aber in der Größenordnung etwa, genau, je nach Intensität der Angriffe. Aber klar ist, auch Russland sucht natürlich, die hohen Verluste in den Truppen auszugleichen. Das ist nicht ganz einfach. Die versuchen das auch mit ziemlich unerfahrenen Soldaten. Obwohl es ja offiziell verboten ist, Rekruten in den Ukraine-Krieg zu schicken, ist kein Geheimnis, dass viele junge Männer massiv unter Druck gesetzt oder eben mit hohen Prämien gelockt wurden, sich danach für länger bei den Streitkräften zu verpflichten. Und so landeten nicht wenige dann doch irgendwo an der Front. Trotzdem hatte Russland zunehmend Rekrutierungsprobleme, richtig. Und die Kosten der Prämien wurden zu hoch, vor allem für den Fall eines Langzeitkrieges. Und du merkst, Anna, ich rutsche ins Präteritum, denn jetzt hat Russlands Machthaber einen Weg gefunden, so scheint es, die Mobilisierungsfähigkeit über Jahre hinweg zu erhöhen, abzusichern und den Personalnachschub für das Militär maximal flexibel zu machen. Wie hat er das gemacht? Er hat per Gesetz das Rekrutierungsverfahren drastisch verändert, Putin. Er hat die Wehrpflicht nicht verändert, die gilt nach wie vor für junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Aber seit diesem November, also seit gut einer Woche, können neue Soldaten das ganze Jahr über eingezogen werden und nicht mehr nur wie bisher zu zwei festen Terminen im Frühjahr und Herbst. Das klingt furchtbar zynisch, aber so kann bedarfsgerechter rekrutiert werden, so hieß es in Moskau. Also das heißt, viele Gefallene, dann werden mehr rekrutiert. Außerdem fallen Wehrdienstleistende danach automatisch in die Reserve und könnten so erneut eingesetzt werden. Und ganz wichtig, Russlands Reservisten können künftig für den Schutz kritischer Infrastruktur herangezogen werden. Da horchen wir natürlich auf, Anna, denn wir berichten hier ja regelmäßig von den erfolgreichen Angriffen ukrainischer Einheiten auf Ölraffinerien, Gasanlagen oder Treibstofflager, ob im russischen Hinterland oder den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine, etwa der Krim. Und um all dies besser abzusichern und damit auch die für seine Kriegswirtschaft existenziell wichtigen Einnahmen, kann Russlands Machthaber Putin sich künftig auf deutlich mehr junge Soldaten stützen. Und unter Umständen werden dadurch kampferprobte Einheiten frei. Auch das eine furchtbar verharmlosende Formulierung, merke ich gerade. Denn frei werden diese Männer für die Front in der Ukraine.
Vielen Dank, Stefan. Und jetzt ein wirklicher Themenwechsel. Wir gehen weg von Russland, wir gehen hin zur Rüstung. Seit dem Sommer sprechen wir hier bei Streitkräfte und Strategien ja regelmäßig über das Thema Rüstung. Denn die Regierungen in Europa wollen dafür viel Geld ausgeben. Auf dem NATO-Gipfel im Juni haben die Mitgliedstaaten ja zugesagt, künftig mindestens 3,5% ihrer Wirtschaftsleistung in die Aufrüstung und auch in die Ausrüstung ihrer Armeen zu investieren. Und wenn man so viel Geld ausgibt und dann auch noch, wie in Deutschland, die Schuldenbremse extra dafür aussetzt, da wäre es doch schön, wenn damit Waffen und Munition vor allem aus heimischer Produktion gekauft würden. Aber ist das überhaupt möglich? Darüber kann ich jetzt mit Christian Mölling sprechen. Herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio, lieber Christian.
Hallo, vielen Dank.
Du hast dich näher mit dem Thema Rüstung in Europa beschäftigt und auch ein Papier dazu geschrieben. Das beginnt mit dem Satz, die Armee gewinnt Schlachten, die Industrie gewinnt Kriege. Und jetzt meine Frage, ist die europäische Rüstungsindustrie in der Lage, Kriege zu gewinnen?
Ja, da gibt es ganz viele Antworten auf diese eine Frage. Ich glaube, die erste, die man sagen muss, ist diese europäische Industrie, die gibt es ja so gar nicht, sondern es gibt ganz viele nationale Industrien, kooperieren auch hier und da mal, aber sozusagen auf dem Kontinent Europa die Grenzen auch bei der Rüstungsindustrie gefallen wären, das ist eben nicht der Fall, weil diese Industrie seit Anbeginn, wenn man so will, ganz eng immer mit dem Staat und mit den Nationen verbunden ist.
Immer mit dem jeweiligen Staat.
Genau, immer mit dem jeweiligen Staat. Also die deutsche Industrie, die Bundeswehr kauft 80, teilweise sogar mehr Prozent ihres Materials bei deutschen Unternehmen oder bei Unternehmen, die erstmal ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Frankreich ähnlich. Also jedes Land, das eine Rüstungsindustrie hat, kauft dort auch und unterstützt es. Es gibt einen inneren Zusammenhang. Das ist halt nicht, also hier wird ja kein Gut in dem Sinne produziert, sondern ein politisches Instrument. Und man will Kontrolle darüber haben. Naja, die Staaten, die eine Ebene drunter sind, sagen, naja, dieses ganze Geld, mein Geld, das will ich ja vor allen Dingen zu Hause ausgeben. Das ist ja Steuerzahlergeld. Ne? So, das ist, glaube ich, der erste Teil der Antwort, um das politisch einzusortieren. Der zweite Teil der Antwort ist eigentlich eher so eine Gegenfrage. Ja, warum soll man das denn eigentlich jetzt zu Hause ausgeben? Also die erste Frage ist, sind wir damit besser aufgestellt? Also kriegen wir den Kram überhaupt zu Hause? Und ist das das Beste, was wir dafür kriegen können? Oder aber kriegen wir es sogar viel günstiger im Ausland und können, weil wir dann ein bisschen Geld sparen, das in andere Sachen wieder investieren? Ne? Also der schlaue Investor guckt eben nicht, ist es zu Hause oder ist es irgendwo anders? Wir haben aber, glaube ich, aus der Vergangenheit, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, immer diesen Impuls zu sagen, ja, das müssen wir halt dann zu Hause machen. Und das ist natürlich genau der Gegenimpuls gegen eine europäische Industrie, die ja bedeutet, wir machen das irgendwie alle zusammen und ziehen Gewinne aus den sogenannten Skaleneffekten. Also, dass man, wenn man Dinge in Masse produziert, wenn man das Gleiche in Masse produziert, dann wird es natürlich günstiger. Das ist ein ökonomisches Gesetz, das du nicht umgehen kannst. Ne?
Also ist es eigentlich eher, würde man sprechen, von der Rüstungsindustrie in Europa und nicht von der europäischen Rüstungsindustrie, weil wir in dem Sinne keine europäische Rüstungsindustrie haben.
Das ist ein guter Punkt, genau. Und ich glaube, das ist eine faire Wendung. Dann kann man nämlich auch sagen, naja, diese Rüstungsindustrie in Europa, die ist schon weit verzweigt in Europa. Ne? Also das gibt sozusagen transnationale Lieferketten in Europa. Aber du musst, wenn du ein britisches Unternehmen bist, das ab sofort in Deutschland anbieten will, dann musst du eine deutsche Dependance mit einer deutschen Flagge, ich übertreibe jetzt, obendrauf sozusagen. Also irgendwo, ne, du musst dich in dem Markt zu erkennen geben als ich bin so wie ihr, so in die Richtung. Ne, das gehört einfach in diesem Metier seit Jahr und Tag mit dazu.
Und dann kommst du aber gleich zu diesem Problem. Also ne, wir haben viele europäische Staaten, wir haben viele unterschiedliche Rüstungsunternehmen. Und wenn du dann dran gehst, wie zum Beispiel der Bundeskanzler, der sagt, ich möchte gerne den Skaleneffekt erzielen. Das hast du ja gerade schon gesagt. Also, dass die Stückpreise sinken, weil du mehr produzierst und eben nicht, wie das in Deutschland immer gemacht wird, diese Manufaktur, ne, dass du so an einem Leopard 2 ganz lange rumschraubst, bis der dann mal fertig ist. Um das zu erreichen, brauchst du doch aber eigentlich einen engeren Zusammenschluss der Rüstungsindustrieunternehmen in Europa. Siehst du da schon Anzeichen?
Nee, wir haben jetzt gerade eine Phase einer besonderen Form von Konsolidierung, so will ich es mal formulieren. Warum mache ich das mit so vielen Adjektiven? Die Konsolidierung, über die lange geredet worden ist, die hätte zu einem Der hat vor allen Dingen bedeutet, dass die Industrie in Europa schrumpft. Eine Konsolidierung hätte geheißen, weniger Angebot eigentlich. Wir haben Überkapazität, das wollen wir abbauen. Gott sei Dank haben wir das nicht abgebaut, könnte man jetzt in Rückschau sagen. Und was wir sehen, ist, dass große Unternehmen, das Deutsche Rheinmetall gehört auch mit dazu, weil sie jetzt so einen Produktionsbedarf haben, anfangen, das Feld neu zu ordnen. Also indem sie sich Unternehmen zukaufen, Produktionskapazität zukaufen. Mm. Das ist eine Art von Reorganisation, die es einfacher macht auf der Produktionsseite. Das kann aber nur passieren, weil es eben keine Produktion von Konservendosen ist, die ich mal einfach ins Regal stelle und du gehst zu irgendeinem deutschen Supermarkt und suchst unter 10 Konservendosen unterschiedliche Herstellungen was aus, sondern es gibt immer noch einen Hersteller. Deswegen,
der ja auch beauftragt wird von der Bundesregierung, das muss man ja dazu sagen. Ne? Man darf ja nicht einfach so einen Panzer produzieren.
Da wollte ich gerade hin. Du kannst ja nicht einfach die Konservendose bauen, sondern du musst einen Auftrag haben. Und jetzt nochmal zurück zu deinem Punkt. Das heißt ja, ich brauche eigentlich als erstes den Zusammenschluss der Aufträge. und nicht den Zusammenschluss der Industrie. Und damit fängt es an. Also das heißt, wenn Herr Merz den richtigen Impuls sozusagen macht und sagt, ich will Skaleneffekte, dann ist die Frage, okay, wer will sonst noch Skaleneffekte in Europa haben und ist bereit, auch damit zu verzichten auf die ganzen Besonderheiten, die damit einhergehen. Also im Bereich von gepanzerten Fahrzeugen, die sehen irgendwie alle gleich aus und fast jeder produziert in Europa die Dinger, aber wir können uns nicht auf einen gemeinsamen Standard einigen. Ich zweifle daran, dass das nicht möglich ist und dass die Unterschiede so groß sind. Es sind wahrscheinlich alles viele kleine Unterschiede. Wir haben lange Zeit lang zugelassen, dass das möglich gewesen ist. Während du halt, wenn du jetzt ein Auto kaufst, ja, da kannst du auch differenzieren, aber du hast erstmal das Grundchassis, ist das Grundchassis, sonst wird es halt auch nicht billiger.
Wir sehen das ja gerade bei dem Nachfolger vom Transportpanzer Fuchs. Da gibt es ja die Entscheidung, dass es Patria werden soll, ein finnischer Transportpanzer. Und da werden Teile des Patrias im Saarland gefertigt. Aber die Bundesländer und die Ministerpräsidenten der Bundesländer, wo Rheinmetall ist, wo der eigentliche Nachfolger vom Fuchs produziert werden könnte, die haben jetzt schon einen Brandbrief an den Bundeskanzler geschrieben. Das sind, wenn ich es aus dem Kopf weiß, ist einmal Nordrhein-Westfalen, also Hendrik Wüst. Dann ist es Hessen, Boris Rhein. Es ist Markus Söder aus Bayern. Es ist Olaf Lies aus Niedersachsen. Und es ist der fünfte, ach genau, Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg. Also du hast auch alle Parteienfarben, die stehen hinter diesem Brief an den Bundeskanzler, der letztendlich zum Inhalt hat, deutsches Geld sollte für deutsche Waffen ausgegeben werden, also eher für den Fuchs und nicht für den Patria. Da kommst du dann natürlich mit deinem europäischen Ansatz, landest du vor der Wand.
Ja, oder auch nicht. Also es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen, die man hier sozusagen voneinander trennen muss. Also Patria produziert, also Patria ist sozusagen der Hauptauftragnehmer, ist aber gezwungen worden, oder es ist ihm geraten worden, ein deutsches Unternehmen mit daran zu beteiligen. So läuft die Nummer. Und so lief die schon immer. Ja, also das ist noch nicht neu. Dass jetzt sozusagen der Konkurrent dagegen Sturm läuft, ist auch total normales Geschäftsgebaren. Was ist anders? Die Wette darauf, dass wir hier noch eine sehr steile Anstiegskurve haben in den Produktionen, die ist hoch. Das heißt also, die Entscheidungen, die jetzt über Pfade getroffen werden, die man gehen könnte im Bereich der Rüstung, die haben nachher langwierige finanzielle Konsequenzen. Und da ist natürlich die Aufgabe der Ministerpräsidenten zu sagen, das ist eine schlechte Idee. Das heißt ja aber nicht, dass diese Art von Vorgehen, ich denke nur an meinen eigenen Vorhof, dass man die nicht auch europäisieren könnte. Man kann ja sagen, naja, also wir haben einen riesigen Bedarf an gepanzerten Fahrzeugen in Europa. Wenn ihr bereit seid, ich sag jetzt einfach mal so, den deutschen Standard zu übernehmen, dann kriegt ihr automatisch 30% Preisnachlass und wir können das auch noch bei euch zu Hause produzieren. Denn so viel Kapazität hat weder Rheinmetall noch KMW noch sonst irgendjemand. Das heißt, sie sind eigentlich gezwungen, wenn man ihnen ein zu großes Angebot macht, dann werden sie, weil sie ökonomisch darauf getrimmt sind, zubeißen und sagen, das will ich haben. Und auf der anderen Seite müssen sie eben, so wie ich das eben schon bei Rheinmetall erläutert habe, Kapazität mit dazu. Und das heißt, ich kann schon eine Konsolidierung und eine Europäisierung haben, wenn ich bereit bin, diese Art von Mechanismen zu akzeptieren. Das bedeutet, naja, dann musst du jemanden aus meinem Land, also nehmen wir jetzt mal Polen oder ein anderes Land, in deine Lieferkette integrieren. Und sagen muss, naja, macht halt auch Sinn, weil so viel Kapazität hast du halt auch gar nicht.
Und siehst du das denn schon? Also wir sehen das ja jetzt, glaube ich, bei Patria, bei dieser Entscheidung des Transportpanzers. Aber siehst du schon dass unterschiedliche europäische Rüstungsunternehmen sich zusammentun und auch versuchen, dann diesen Skaleneffekt zu bekommen, also große Stückzahlen?
Also ich überlege gerade, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber nach meinem Eindruck ist das noch nicht so. Wir sehen das eher in den unteren Teilen der Lieferkette, wo die sozusagen ergänzt wird. Ich glaube, das wird jetzt auch nochmal kommen, aber es wird immer die unteren Teile der Lieferkette sein. Also das jetzt, ne, im Bereich gepanzerte Fahrzeuge ist es halt auch total schwer, weil du hast im Grunde genommen fast nur noch deutsche Hersteller, bis auf ein paar. Also ja, es gibt Patria, die sind aber von der Produktionskapazität her auch relativ klein. Mhm. Das heißt, du hast auch immer Grenzen, an die man hier von den Kapazitäten her stößt. Also im Landbereich kann es sogar sein, dass die Konsolidierung über Deutschland läuft. Dass wir im Nachhinein, also in 10 Jahren sagen, okay, der Landbereich wird noch mehr als vorher eigentlich durch ein oder zwei deutsche Unternehmen dominiert, nämlich die Rheinmetall und die KMW weiterhin für den schwereren Bereich gepanzerte Fahrzeuge. Und in der Bereich der Marine haben wir jetzt gerade, glaube ich, erstmal so ein Stocken. Da hat die Bundesregierung oder die Regierungen der Vergangenheit versucht zu europäisieren. Also die Fregatte 126 sollte von der niederländischen Werft Damen gebaut werden, wo dann wiederum die französische Thales schon ganz tief drin steckt. Das ist auch eine eigene Geschichte. Das hat was mit dem Elektronikbereich von Thales und ehemals Telefunken, wer es noch weiß, zu tun oder Philips in den Niederlanden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das war der Versuch einer Europäisierung, zu sagen, wir müssen nicht alles in Deutschland machen, ist jetzt aber zumindest als gescheitert erklärt worden. Und jetzt ist die Frage, okay, produzieren wir jetzt wieder deutsche Fregatten aus deutschen Werften oder machen wir einen weiteren Versuch? Deswegen auch ein wichtiges Beispiel, weil der Landbereich mit dem Marinebereich überhaupt nicht gleichzusetzen ist. Der Marinebereich ist so hoch geschützt, also da gibt es massiven Protektionismus. Wir haben extremste Überkapazitäten in Europa. Das heißt, Europa baut eigentlich für den Rest der Welt Kriegsschiffe. So, deswegen kann man das mit den Kampfpanzern nicht so richtig vergleichen. Wenn wir in den Luftbereich reingehen, da haben wir eine Mischung. Wir haben auf der einen Seite einen wachsenden Bereich amerikanischer Kampfflugzeuge, die reinkommen. Wir haben traditionell mit Tornado und Eurofighter noch ein paar europäische Produkte. Und wir haben zwei nationale Produkte, nämlich die schwedische Gripen und die französische Rafale, wo wir sehen, okay, es gibt eine Vielfalt an Produkten auf der einen Seite, die aber total unterschiedlich und mit unterschiedlichen Rationalen auch produziert werden. Frankreich, ganz klar ein nationales Produkt, weil der Fighterjet selber für die nukleare Abschreckung wichtig ist. Deswegen will man diese Technologie behalten. Das war auch bei den Schweden die Rationalität. Airbus hat versucht, das mit BAE Systems über den Eurofighter zu europäisieren. Und dann eben die klassische Dimension, dass wir einen Teil unserer Kapazitäten, gerade auch wenn es ums Nukleare geht, also jetzt für Deutschland gesprochen, bei den Amerikanern kaufen. Plus, wir haben halt es wirklich verpennt oder es bewusst auch nicht betrieben, in den letzten 20 Jahren ein neues Kampfflugzeug zu bauen, das eigentlich jetzt die F-35 unnötig gemacht hätte.
Du hast uns erklärt, warum das so zersplittert ist, wenn man es negativ formulieren möchte, in Europa, wie es ist. Und wenn du diese unterschiedlichen Rüstungsindustrien in den einzelnen europäischen Staaten dir zusammen anguckst, sind wir denn dann in Europa konkurrenzfähig, zum Beispiel gegenüber den USA?
Wir können technologisch bei den meisten Sachen das produzieren, was wir brauchen. Wir stehen ja nicht im militärischen Wettbewerb mit den USA, sondern zweifelsfall höchstens mit Russland. Das heißt also, das ist wichtig, um die Latte dessen, was ist gut genug, richtig ansetzen zu können. Wir sind jetzt nicht auf dem Weltmarkt unterwegs und konkurrieren mit US-Produkten. Das ist unser eigener Markt. Unser Problem sind die zu kleinen Produktionskapazitäten. Also wir produzieren in homöopathischen Dosen sehr, sehr guten Kram, außer in einigen Bereichen, also gerade wenn es um Cyber- und um Software-Dimensionen geht, also alles das, was mit Aufklärung auch zu tun hat, da sind wir Meilen hinter amerikanischen Anbietern hinterher. Das heißt, da gibt es nicht nur eine Abhängigkeit mit Blick auf die Produkte, sondern tatsächlich auch eine technologische Führerschaft, die kriegsentscheidend oder mitentscheidend ist. Aber das größte Problem ist, dass wir eben die Kapazitäten zum jetzigen Zeitpunkt nicht haben, um das, was wir in Europa brauchen, in der Zeit, in der es geschehen soll, tatsächlich zu produzieren. Deswegen ist so eine Idee, wir machen das jetzt alles europäisch, die ist zwar total schön politisch gesehen, ist aber industriell gesehen, hat die keinen Realitätsbezug.
Und jetzt gehen wir ja auf den 4. Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu. Und warum haben wir diese Kapazitäten nicht? Also kurz nach diesem Angriffskrieg hat der damalige Bundeskanzler die 100 Milliarden Sondervermögen ins Fenster gestellt. Auch andere Regierungen in Europa haben gesagt, wir müssen zusehen, dass wir mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Und warum sitzen wir hier, weißt du, dreiviertel Jahr nach diesem russischen Angriff und du machst diese Feststellung?
Er muss immer noch das Gleiche erzählen. Ich sage das, weil es ist ein wichtiger Hinweis, wie frustrierend das Ganze auch ist. Denn wenn wir jetzt nochmal zurückspulen 2022, da waren ja alle sehr schlau und sagten, ja, das geht alles gar nicht. Ein Kampfpanzer zu produzieren, das braucht halt 2 Jahre. Ja, jetzt sind wir im vierten Jahr. Wir hätten ja schon ein paar rausrollen können, ne? Und man hätte schon aufbauen können. Und die Frage ist, schluckst du permanent diese Beruhigungspille, damit du dich einfach nicht ändern musst? Oder aber sagst du, okay, verdammt, ich habe eine langfristige, nicht nur Vision, sondern auch eine Bedrohungsperzeption, wo ich sagen muss, sorry, das wird nicht weggehen. Und dann stelle ich die Weichen. Und was dann natürlich auffällt, ich kann zwar die Weichen stellen, das ist auch mit Olaf Scholz letztendlich zu einem gewissen Teil passiert, aber wenn ich die Kohle nicht habe, dann sagt nicht nur die deutsche Rüstungsindustrie, sondern alle anderen in Europa und die Amerikaner sagen, das ist total nett, was ihr da machen wollt, aber am Ende des Tages müssen wir ja einen Auftrag haben. Mhm. Also muss hier die Kohle ja irgendwie dann auch stimmen. Ne?
Und meinst du, weil das halt in dieser ersten Phase war, das mit den 100 Milliarden Sondervermögen und da war klar, das ist endlich und dann hören die 100 Milliarden auf und man weiß auch gar nicht ganz genau, wie es weitergeht, ob es mehr Geld gibt. Und jetzt ist ja klar mit der neuen Bundesregierung, dass es diese Ausnahme von der Schuldenbremse gibt und kommen jetzt alle in die Puschen, weil sie wissen, oh wow, das Geld, das fließt, daran wird es nicht scheitern.
Also ich glaube ja, ich bin da noch nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Wir haben jetzt vor einigen Wochen, nicht wir, sondern der Deutsche Bundestag hat erstmal den Haushalt 2025 beschlossen. Das ist erstmal nur ein Haushalt für die Vergangenheit. Das heißt, die alten Schecks können bezahlt werden. Und jetzt kommt der Haushalt 2026. Das heißt, es ist das erste Mal, wo diese Steigerung dann auch wirklich anfassbar wird und vertraglich bindbar ist. Das ist zwar alles vorbereitet, aber es dauert halt noch einen Moment. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt schon so eine Welle oder so ein Anstieg des Anstellwinkels sehen werden, wo mehr Aufträge rauskommen und auch die Industrie eben ihre Lieferkette weiter ausbauen wird. Die haben bislang abgewartet, weil die Industrie halt nicht als erstes dem deutschen Staat gegenüber verpflichtet ist, auch wenn sie für den deutschen Staat ein politisches Gut produziert, sondern diese Unternehmen sind als erstes gegenüber ihren Geldgebern verpflichtet. Und das sind entweder die Aktienanteilshaber im Fall von Rheinmetall, in anderen Fällen sind das langfristige Investoren, die da rein investiert haben in die Unternehmen. Und die sagen alle, ja wie, du willst nochmal eine Halle dahin bauen. Das ist total super, finde ich klasse. Aber hast denn auch schon einen Auftrag, um da auch was zu produzieren? Und dann sagen einige Unternehmen, nee, den habe ich noch nicht. Ja, dann sagt die Bank zu dir oder der Investor, der sagt, ja, also ich verstehe ja das und es sieht auch irgendwie so aus, ob es kommt, aber so richtig sicher ist es noch nicht. Da musst du mal 2-3% mehr Zinsen zahlen in dem Zusammenhang. Und da sagt natürlich das Unternehmen, ja, also das kann ich gerade schlecht rechtfertigen. Ne? Und wenn ich vielleicht jetzt noch ein halbes Jahr warte, dann sinkt die Zinszahl. Das heißt also, die betriebswirtschaftliche Seite, die ist halt für die maßgeblich im Grunde genommen.
Du kannst aber genauso gut dahergehen und sagen, liebe Rüstungsindustrie, ihr kriegt ja die Aufträge von uns, also arbeitet gut für uns und ihr seht ja, was sich hier gerade tut, wie die Welt sich dreht, den NATO-Gipfel in Den Haag, wo sich alle auf die 5% Wirtschaftsleistung für Verteidigung verständigt haben und dass du dann als Industrie auch schon mal in Vorleistung gehst. Ich finde, das ist nicht zu viel gefragt.
Also ich glaube, da muss man differenzieren. In einigen Punkten ist das ja auch passiert. Ne? Also Beispiel Unterlüß mit der Munitionsfabrik. Die MBDA und Diehl haben offensichtlich auch schon Kapazitäten aufgebaut. Hensoldt auch. In Erwartung, dass da was kommt. Ne? Nicht völlig ins Blaue hinein, sondern ne, ich glaube, da hat man einfach miteinander telefoniert und es gab ein Vertrauensverhältnis, wo man sagt, okay, wir können das riskieren. Bestimmte Investitionen können wir schon machen. Übrigens, kurzer Exkurs. Auch mit dem witzigen Effekt, dass jetzt bei einigen Unternehmen offensichtlich die fertigen Produkte dann da sind und jetzt haben sie keinen Platz mehr, um die irgendwo zu lagern.
Also die Bundeswehr hat noch keinen Platz dafür.
Die Bundeswehr hat keinen Platz, das heißt, es steht jetzt beim Unternehmen und die sagen so, sorry, da ist halt Sprengstoff drin, das kann ich jetzt halt nicht hier irgendwo auf dem Hof. Und
jetzt sind wir doch bei der Konservendose, die im Regal steht.
Ja, genau, das ist halt so krass. Ne? Und deswegen muss man auch immer bei dieser Betrachtung der Rüstungsindustrie auch wirklich sagen, das ist halt schon an so vielen Stellen so speziell, dass du es eben weder mit Konserven, Bananen oder auch Auto vergleichen kannst. Die haben alle sehr unterschiedliche Dinge da im Grunde genommen drin.
Und das ist jetzt so der europäische Teil, wenn ich es zusammenfassen kann. Du bist guter Dinge, sie kommen in die Puschen. Wobei du natürlich auch immer noch Leute hast, die sagen, warum gehen die nicht in Dreischichtbetrieb? Also wenn das so ist mit der Bedrohung durch Russland, bis 2029, haben wir hier tausendmal gesagt, könnte Russland ein NATO-Land überfallen, theoretisch, oder vielleicht auch vorher, weil eigentlich wäre es ja schlauer, früher zu kommen, ne? Und nicht 29, wenn wir dann bereit sein wollen, auf jeden Fall in der Theorie. Drücken die genug aufs Tempo? Oder sagst du sowas wie mit den, wo soll man es hinstellen, wenn es produziert ist und die Bundeswehr hat noch gar nichts, wo sie es lagern kann? Das ist ein Problem.
Wir laufen auf Flaschenhälse weiter zu oder wir haben sie schon. Also die Industrie ist ja nicht nur Produktionskapazität, sondern ist halt auch Personal. Und da hast du halt jetzt die Frage, okay, wie kriege ich denn das Personal eigentlich rein? Es geht jetzt nicht nur darum, Leute, die vorher vielleicht mal was bei Opel gearbeitet haben, dass die jetzt rübergehen in die Rüstungsindustrie, weil da ein Arbeitsplatz frei ist, sondern die Mitarbeiter müssen auf einem bestimmten Grad der Sensitivität des Themas sicherheitsüberprüft werden. Das kann das Unternehmen aber nicht selber machen, sondern das machen dann Verfassungsschutz oder sonst irgendjemand. Das heißt, du musst an einer ganz anderen Stelle auch vorher mehr Personal haben, damit du in der Industrie mehr Personal hast oder auch damit du mehr Soldaten hast. Die müssen ja auch alle sicherheitsüberprüft werden. Das heißt, wir rasseln jetzt auf so eine ganze Linie von Flaschenhälsen zu, die, muss man ehrlicherweise sagen, auch schon seit Jahren bekannt sind. Also von daher kannst du sagen, auch der Staat macht seine Hausaufgaben nicht, wahrscheinlich da auch aus unterschiedlichen Gründen nicht. Es gibt für alles Gründe, aber in der Summe habe ich zurzeit noch den Eindruck, sind wir noch zu langsam unterwegs in Deutschland. In Europa ist das Bild differenzierter, weil du letztendlich, da hattest du ja eben schon den NATO-Gipfel gesagt, da haben einige Staaten laut Ja gesagt und andere haben gesagt Ja und leise Aber. Ne? Und sind dann ausgestiegen und haben gesagt, nee, sorry, das gilt für uns jetzt nicht. Das sind zwar rüstungsindustriell unwichtige Staaten, die werden noch unwichtiger, wenn andere jetzt richtig zulegen. Aber du hast eine Ungleichverteilung in Europa, was die industriellen Zuwächse tatsächlich angeht. Auch die Bereitschaft, mehr Geld für Rüstung auszugeben. Auch die Fähigkeit, mehr Geld für Rüstung auszugeben. Also wenn du in Paris sitzt, dann willst du vielleicht mehr Geld für Rüstung ausgeben. Auch weil die Deutschen dich schon lange überholt haben bei der Rüstungsausgaben. Du hast aber keinen finanziellen Spielraum mehr. Ja, das ist, da gibt es eine große Dilemmasituation. Und Deutschland ist wieder einmal sozusagen in der Mitte zwischen den Staaten, die viel Geld ausgeben wollen, auch aufgrund der Bedrohungslage, ist vor allen Dingen Ost-, Zentral-, Ost- und Nordeuropa. Also alles das, was östlich und nördlich von uns ist, die wollen alle mehr Geld ausgeben, in hohen Prozentzahlen. Wir sind bereit, das zu tun und nicht nur, und wir können es tun, das gehört auch mit dazu, und wir können es tun mit einer Summe, die wir ins Spiel bringen, die wirklich strukturverändernd wirken kann in Europa. Deswegen wird mir gerade selber ein bisschen flau. Hängt da viel an Deutschland mit Blick auf die Frage, wie sieht die europäische Rüstungsindustrie eigentlich, oder die Rüstungsindustrie in Europa in 10 Jahren aus, wird im Wesentlichen davon abhängen, welche Impulse aus Deutschland kommen, weil hier zurzeit das Investitionspotenzial ist und damit auch das Gestaltungspotenzial dieser rüstungsindustriellen Landschaft. Das wird nicht aus Frankreich kommen, das wird auch nicht aus Großbritannien kommen, weil die einfach fast pleite sind.
Ja, da hat der Bundeskanzler auf der Bundeswehrtagung an diesem Freitag darauf hingewiesen in seinem Grußwort und hat gesagt, wir sind halt die drittgrößte Volkswirtschaft. Und das ist etwas, das sagt er immer, auch mit Blick auf den NATO-Gipfel, dass wenn Deutschland nicht die Schuldenbremse ausgehebelt hätte für den Verteidigungsbereich und Deutschland nicht gesagt hätte, alles klar, wir sind bei den 3,5% plus 1,5% dabei für Verteidigungsausgaben, dass dann die Europäer dem nicht gefolgt wären.
Absolut, also, absolut, stimmt.
So guckt er da drauf. Eine Sache noch, zum Schluss wollte ich mit dir besprechen, der Blick auf die USA. Du hast es gerade schon mal erwähnt, dass es dort Produkte gibt, die kriegsentscheidend sind. Und wie groß ist unsere Abhängigkeit von den USA? Und siehst du, dass wir da mal autark werden könnten? Weil so wie das bei uns ja ist, bei den Bundesregierungen, die darüber entscheiden, ob ein Rüstungsgut exportiert wird, ist es in den USA auch so. Es hängt am Verteidigungsministerium, es hängt an dem Weißen Haus von Donald Trump, ob US-amerikanische Rüstungsgüter exportiert werden. Und das kann ja mal so oder mal so ausgehen, ja, bei Donald Trump.
Also ich glaube, da kommen wir jetzt tatsächlich in eine neue Phase. Und die Phase beginnt, wie das wahrscheinlich immer so ist mit neuen Phasen, erstmal mit einer Entzauberung. Wir haben seit Ende des Zweiten Weltkriegs, haben viele Staaten in Europa amerikanische Rüstungsgüter gekauft. A, weil die gut waren und B, weil man glaubt, man investiert damit auch in seine eigene Sicherheit und in die guten Beziehungen bilateral zu den USA. Diese Annahmen sind zumindest, zwei dieser drei Annahmen treffen jetzt schon nicht mehr zu. Das ist total unsicher. Das heißt, die neue Phase ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, wir können eigentlich nur noch, also der neue transatlantische Deal, dann, wo wir amerikanische Güter kaufen, ist, wenn die industrielle Performance das ist, was wir brauchen, wo wir große Lücken haben und sie europäisch nicht kompensieren können. Da gibt es noch einiges.
F-35, also die Flugzeuge, die atomare Teilhabe sichern sollen.
Genau,
in Europa.
Ja, und man unterschätzt das immer, weil das so unanfassbar ist. Also dieser gesamte Bereich des, ich sag's jetzt mal, der digitalen Wolke, die mittlerweile da sein muss, damit du sehr effizient kämpfen kannst, in die auch die Drohnen sozusagen einzahlen mit den Informationen, die sie auf dem Schlachtfeld sammeln. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Und die Fähigkeit, diese unterschiedlichen Informationen zu sammeln und wieder zu verteilen, die ist essentiell für Geschwindigkeit und Präzision. Und das können vor allen Dingen die Amerikaner so gut wie keine andere Nation. Und das macht sie so überlegen. Und wenn wir diese Überlegenheit, einen Teil dieser Überlegenheit haben wollen, dann müssen wir entweder deren Produkt kaufen oder unabhängig davon werden. Unabhängig dauert eine Zeit, bis du das entwickelt hast. Also gerade in diesem Bereich der Data Fusion, da sind die Amerikaner einfach, also auch nach Aussagen deutscher Hersteller, uns um Jahre, wirklich Jahre voraus, bis wir da im Grunde genommen wären. Und ich mache noch einen emotionalen Peaks rein. Das sind dann solche Unternehmen wie Palantir, die das wirklich beherrschen, die ja auch in Deutschland schon genutzt werden. Aber die Frage ist so, willst du dich darauf abstützen oder willst du was Neues tatsächlich entwickeln? Und wenn du dich darauf abstützen willst, ich glaube, dann musst du, denn das war ja auch der Anfang unserer Geschichte, dann musst du sicherstellen, dass du Zugriff darauf hast. Egal, wie Donald Trump im Weißen Haus gerade aufgestanden ist mit dem linken oder dem rechten Fuß und was sonst noch alles passiert ist. Das heißt, ich glaube, man muss in einer neuen industriellen Partnerschaft mit den USA klar machen, ihr könnt hier weiter produzieren, aber das macht ihr am besten in Europa, da wo es auch vor allem physische Produktion gibt. Und wir möchten Zugang zu der Technologie haben. Weil wenn bei euch wieder irgendjemand schlecht geschlafen hat und hier mal der Strom abgestellt wird, also der Datenfluss abgestellt wird, dann stehen wir hier quasi im Dunkeln da. Wir sind blind und taub in dem Moment. Das geht nicht. Und ich glaube, über diese Schiene muss man wenigstens versuchen, mit den amerikanischen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, weil die natürlich auch auf den Umsatz, den sie hier bei uns in Europa machen wollen, nicht einfach so verzichten können. Der ist ja erstmal Teil der Finanzplanung. Und wenn du amerikanischer CEO, also Unternehmensführer bist, dann musst du deinen Aktionären jetzt erklären, warum du einfach mal gerade 20% abschreiben musst, weil die Europäer nicht mehr bei dir kaufen.
Na? Aber Zugang zu Technologie, Zugang zu amerikanischer Technologie, ist das realistisch? Weißt du, dass wir den bekommen würden? Weil da sitzt du ja eigentlich drauf als Unternehmen.
Also sicherlich nicht von heute auf morgen. Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen es probieren und wir müssen einen Plan B und C haben, wenn das nicht funktioniert. Wir haben zurzeit das Gegenteil von einem Plan B und C, sondern wir sind eigentlich bereit, uns noch weiter in die Abhängigkeit zu begeben. Letztes, jüngstes Beispiel ist das deutsch-französische FCAS, das nur vordergründig ein Flugzeug ist, sondern vor allen Dingen ein Datenstaubsauger und ein Zulieferer für eine europäische Cloud, eine europäische Datenwolke. Kommt das nicht, dann haben wir uns europäisch wirklich ins Knie geschossen, muss man wirklich sagen. Denn das ist da automatisch eine Entscheidung auch gegen den möglichen Weg raus aus der Abhängigkeit, in die wir jetzt reinstolpern mit der F-35. Also aus meiner Perspektive war die Entscheidung damals für die F-35 als eine Brückenentscheidung richtig. Aber das ist nur dann eine Brückenentscheidung, wenn du ein Ufer hast auf der anderen
Seite.
Genau,
wenn da was ist, was so, FCAS heißt, wo du die Brücke hinschlagen kannst.
Und wenn ich das jetzt aus einer total schrägen Mischung von Industriepolitik und anderen Dingen in Paris und Berlin die andere Seite abwickle, dann muss man sagen, sorry, dann ist alles Rede von europäischer Unabhängigkeit, die ja auch zu einem großen Teil aus Paris kommt und sagen, sorry, ihr verunmöglicht gerade, dass es diese Zukunft überhaupt geben kann. Das ist doch Wahnsinn, weil wenn wir keine Alternative haben europäisch, ja, was sollen wir denn da machen? Wir haben ja nicht die Wahl, nichts zu machen. Also werden wir einen anderen Anbieter wählen. Bevor wir einen chinesischen Anbieter wählen, werden wir wahrscheinlich einen amerikanischen Anbieter wählen.
Und was du sagst über die Art und Weise, wie die USA uns voraus sind, was alles Digitale angeht, muss ich natürlich an den Digitalfunk bei der Bundeswehr denken, was auch wieder eine andere Geschichte ist, weil es hier um eine deutsche Produktion geht. Es geht um deutsche Firmen. genommen. Und es ist vor allen Dingen ein riesig großes Problem der Bundeswehr, auf das wir auch nochmal hier bei Streitkräfte und Strategien in einer weiteren Folge explizit eingehen. Aber das zeigte ja diese Dimension, was nicht alles schief gehen kann bei so großen, wichtigen Projekten wie eben den Funkverkehr der Bundeswehr zu digitalisieren, so dass es auch abhörsicher ist, dass Russen nicht mithören können. Das ist ja ein großes Drama, was sich diese Woche hier uns präsentiert hat.
Absolut. Es ist ein leider schrecklicherweise wohl auch schon länger absehbar gewesen. Das ist das eine. Aber es ist vor allen Dingen ein schönes, in Anführungsstrichen, ein schönes Beispiel für Regression, für Rückentwicklung im Grunde genommen. Ja, jetzt wird als Zwischenlösung vorgeschlagen, dass wir quasi den alten Standard wieder zurücknehmen. Man fühlt sich irgendwie an Merkels Neuland erinnert, was seine Aussage ist, die, glaube ich, jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre alt ist oder so. Wir haben es nicht geschafft, und das heißt ja, dass die Lücke auch zu unseren Alliierten immer größer wird und auch zu unseren potenziellen Gegnern, die ja auch nicht in der Entwicklung stehen bleiben. Die lernen ja auch über den Einsatz dessen, was sie jetzt gerade im Krieg in der Ukraine nutzen, also auf russischer Seite, lernen die ja auch weiter. Und wir haben einen Gap und stehen da im Grunde genommen ja fast isoliert da. Also isoliert gegenüber unseren eigenen Partnern, mit denen wir nicht kommunizieren können, was eigentlich in der Art und Weise, wie wir Krieg führen wollen, total zentral ist. Und schwach gegenüber einem potenziellen Gegner.
Wir gucken uns das hier bei Streitkräfte und Strategien nochmal genauer an. Jetzt an dieser Stelle wieder vielen Dank, Christian, für deine Zeit und für deinen Besuch hier bei uns im ARD-Hauptstadtstudio.
Immer wieder gerne.
Danke, Anna, auch für diesen Hinweis. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke. Und jetzt haben wir noch eine Empfehlung für euch, eine Recherche, die an den Fall Pellicot erinnert und deshalb nur schwer zu ertragen ist. Der Podcast ist gerade erschienen.
Hi, ich bin Isabel Ströh, Investigativjournalistin beim NDR. Mehr als 2 Jahre lang haben wir undercover in einem bisher unbekannten internationalen Vergewaltigernetzwerk recherchiert. Es geht um schwerste Sexualverbrechen und darum, wie sie geplant und organisiert werden. Die Story hört ihr jetzt im Podcast Rape Tapes.
Das sind hunderte Nutzer und die tauschen sich darüber aus, wie man am besten Frauen bewusstlos bekommt, wie man sich am besten an ihnen vergeht und laden hoch, was sie machen mit Frauen. Und ich habe bis jetzt bei keinem einzigen Video eine Geschichte gehört, wo die Frau gesagt hat, ich möchte das.
In der neuen Staffel von 11KM Stories nehmen wir, meine Kollegin Isabel Bär und ich, euch mit auf unsere verdeckte Recherche. Ihr seid dabei, wie wir den Tätern auf die Spur kommen und wenn wir eine Frau treffen, deren Fall erst durch unsere Recherche ans Licht kommt. Rape Tapes, die neue Staffel von 11KM Stories, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.